Guten Morgen, liebe Geschwister und Gäste. Lasst uns am Anfang noch zusammen beten. Kurz, ihr könnt dazu sitzen bleiben. Lieber Vater, wir möchten dir jetzt diese Zeit anbefehlen, in der wir auf dein Wort hören wollen und möchten dich bitten, dass du unsere Herzen weit machst, dass wir es einlassen, was du uns zu sagen hast, dass du uns den Verstand öffnest und erleuchtest, damit wir verstehen, was du sagst und ja, dass du uns auch das Wollen und das Vollbringen schenkst. Hilf du uns dazu, wir können es nicht alleine, wir sind schwach und wir brauchen dich, aber du hast versprochen, dass du alles das schenkst, was wir brauchen. Und darum bitten wir dich im Namen Jesu Christi. Amen. So, können wir mal die Landkarte schon mal? Danke, wunderbar. Ja, es war im Mai, habe ich mal geguckt, da war die letzte Predigt über eine unmögliche Reise, die zweite Missionsreise des Apostels Paulus. Eine Reise, die alles andere als gewöhnlich ist. Ihr könnt auch schon mal gerne Apostelgeschichte 16 aufschlagen in der Zwischenzeit. Ihr erinnert euch vielleicht, dass Paulus in Antiochia aufgebrochen war, zusammen mit Silvanus, auch kurz Silas genannt, ursprünglich um die Gemeinden in Kleinasien zu stärken, also das, was ihr da seht, heutige Türkei. Da wollte er ursprünglich die Gemeinden stärken und hat das auch erstmal gemacht. Und in Lystra hat er noch einen weiteren Mitarbeiter rekrutiert. Auch da haben wir drüber nachgedacht zusammen. Und zwar den Timotheus. Und dann geht es weiter. Aber weil der Heilige Geist all anderen Möglichkeiten verschließt. Jetzt habe ich mein Lieblingsspielzeug, den Laserpointer, vergessen. Jetzt zeige ich mal mit dem Finger ein bisschen. Also gehen Sie einfach, weil der Heilige Geist quasi alle Möglichkeiten dicht macht, geht es dann hier nach Troas. In Troas kommt dann auch Lukas mutmaßlich dazu, der Arzt und erste christliche Journalist der Kirchengeschichte. Ja, es ist auch anzunehmen, dass Paulus, da er eine Augenkrankheit wohl hatte, einen Arzt ganz gut brauchen konnte. Da sitzen sie also jetzt hier in Troas. So, und dann geht es heute an der Stelle mal weiter. In Troas hatte Paulus dann eine Vision von einem als Mazedonier erkennbaren Mann, der rief, kommt herüber und helft uns. Und daraus haben sie geschlossen, dass der Herr möchte, dass sie rübergehen nach Mazedonien, also da oben, wo die blaue Linie weitergeht, vielleicht seht ihr das, ja, wo diese drei Zipfele da sind. Vielleicht hat da auch schon mal jemand Urlaub gemacht von euch, war schon mal jemand dort? Ja, schön, ne? Blaues Wasser, weiße Strände, wunderbar, sehr empfehlenswert. Aber wir machen dort heute keinen Urlaub, auch nicht gedanklich, sondern dort ist es, dass Paulus das allererste Mal nach Europa kommt. Lasst uns also jetzt in Apostelgeschichte 16 die Verse 11 bis 15 lesen. So fuhren wir denn mit dem Schiff von Troas ab und kam geradewegs nach Samothrake und am folgenden Tag nach Neapolis und von dort nach Philippi, welches die bedeutendste Stadt jenes Teils von Mazedonien ist, eine römische Kolonie. Wir hielten uns aber in dieser Stadt etliche Tage auf und am Sabbattag gingen wir vor die Stadt hinaus an den Fluss, wo man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und auch ihr Haus, bat sie und sprach: Wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort. Und sie nötigte uns. Neulich war ich mit meiner Frau im Kino. Ab und zu, alle Schaltjahre ist es mal möglich, wenn die Kinder nicht da sind oder jemand aufpasst. Und eigentlich hatte ich gedacht, das wäre ein Spielfilm, aber es stellte sich raus, es ist eigentlich ein Dokumentarfilm. Böser Fehler. Na gut, haben wir halt was für die Bildung getan. Trotzdem, es war sehr gut, sehr lehrreich und sehr beeindruckend. Und zwar ging es um die erste Mondlandung im Jahr 1969. Ja, wir haben jetzt den 50. Jahrestag der Mondlandung, 21. Juli müsste es sein, ne, 1969. Die ersten Astronauten setzten ihren Fuß auf den Boden des Mondes. Was für ein bedeutender Augenblick für die Menschheit. Ja? Schon immer hat die Menschheit hochgeguckt zum Mond, hat ihn von Ferne gesehen und jetzt geht tatsächlich jemand hin und setzt seinen Fuß auf den Mond. Nun, das ist sehr bedeutend, sehr beeindruckend. Doch das, was wir heute jetzt lesen oder gelesen haben, denke ich, ist ein noch bedeutenderer Augenblick. Nämlich das Evangelium, die ersten christlichen Missionare setzen den Fuß auf europäischen Boden. Warum ist es so bedeutend? Weil von Europa aus, viele Jahrhunderte später, das Evangelium in die ganze Welt rausgegangen ist. China, Indien, Indonesien, im Westen, Nordamerika, Südamerika, nach überall. Von da aus. Der erste christliche Missionar oder Missionsteam kommt dorthin. Und Afrika übrigens nicht zu vergessen. Aber Afrika hat das Evangelium schon früher gekriegt. Vor allen Dingen Nordafrika. Ja, der erste Mensch in Europa wird auch angesteckt vom heiligen Feuer des Heiligen Geistes. Entzündet vom Feuer des Evangeliums. Was für ein Wunder der Gnade. Und in unserem heutigen Text lernen wir ein paar Dinge über dieses Evangelium, diese Botschaft der Rettung von verlorenen Sündern durch die Gnade Gottes. Oh, danke. Oh, jetzt. Wunderbar, danke. Also, was lernen wir über das Evangelium heute? Das Evangelium ist wichtiger, das ist das Erste, das Evangelium ist wichtiger als Kultur und Tradition in Versen 11 bis 13. Das Zweite, das Evangelium wirkt zusammen mit dem Heiligen Geist. Das ist der Vers 14. Und schließlich drittens, das geglaubte Evangelium wirkt im Leben. Das ist dann der Vers 15. Zum Ersten, das Evangelium ist wichtiger als Kultur und Tradition. Und wir lesen in Vers 11, so fuhren wir denn mit dem Schiff von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake und am folgenden Tag nach Neapolis. Also was passiert hier? Ich muss jetzt nicht wieder rüberlaufen, ihr seht es auch von hier aus, ne? Die oberste Spitze von der Türkei, wo es ganz grün ist, wo Mysien steht, da Troas, da legen sie also ab. Sie machen Zwischenstopp auf dieser letzten Insel, bevor es orange wird da oben, ne? Also da ist eine Insel direkt auf der Strecke, die lassen sie quasi links liegen und machen Zwischenlandung auf Samothrake. Vermutlich eine Tagesreise mit dem Schiff. Und sie übernachten dort wahrscheinlich, wir können es nicht hundertprozentig sagen, es wird nicht explizit gesagt, aber wenn man es vermeiden konnte, ist man nicht nachts gesegelt. Also man ist am liebsten tagsüber gefahren im Schiff. Und deswegen machen sie da einen Stopp. Und jetzt heißt es, dass es nur eine Tagesreise von dieser Insel bis Neapolis ist. Das heißt also, die hatten extrem guten Wind. Weil später lesen wir auf der Rückreise und an einer anderen Stelle, dass es 5 Tage gebraucht hat für diese Strecke. Also es muss gut gelaufen sein. Gott hat es eilig gehabt, das Evangelium nach Europa zu bringen. Keine Zeit zu verschwenden. Also, Neapolis, bitte nicht verwechseln mit Neapel. Ja? Also Neapel, das ist auf der Landkarte gar nicht drauf. Ja? Das ist so weit westlich, Süditalien, ist was ganz anderes. Neapolis, für die Leute, die schon da waren, heißt heute Kavala. Gibt es auch immer noch. Philippi gibt es auch übrigens noch. Dann in Vers 12 lesen wir, weil sie nicht dort bleiben, und von dort nach Philippi, welches die bedeutendste Stadt jenes Teils von Mazedoniens ist. Mazedonien ist eine römische Kolonie. Also ich habe das mal bei Google Maps nachgeguckt. Fußweg, ca. 3,5 Stunden von Kavala, also ja, Neapolis, nach Philippi. Ich weiß nicht, ob die sich so beeilt haben wie Google Maps, ob die Wege gleich gut waren, aber dass ihr ungefähr eine Vorstellung habt. Jetzt lernen wir erstmal 2 Dinge über Philippi. Das eine ist, dass es eine bedeutendste Stadt, oder die bedeutendste Stadt dieses Teils von Mazedonien ist. Also die Hauptstadt war Thessalonich, heute Thessaloniki. Aber Philippi war bedeutender. Auch weil es an einer Handelsroute lag, einer ganz wichtigen. Und zweitens ist es auch wohl der Grund für die wichtige Bedeutung, dass es eine römische Kolonie war. Was bedeutet das? Im römischen Bürgerkrieg, der folgte auf die Ermordung von Julius Caesar, ja, ihr kennt es ja, auch du, mein Sohn Brutus, ja, habt ihr alle schon mal von gehört, dass Julius Caesar umgebracht wurde. Und dann gab es einen Bürgerkrieg. Die Leute, die julianisch eingestellt waren, haben auf der einen Seite gekämpft und auf der anderen Seite eben Brutus und Cassius und etc. wären auch alles. Und die sind aufeinander getroffen, dort in der Nähe von einem späteren Philippi. Und ja, Marcus Antonius, der hat die Schlacht gewonnen. Und er hat sich gedacht, ach, das ist so ein toller Ort, hier, wo ich die Schlacht gewonnen habe, da gründen wir doch gleich mal eine Stadt. Ja, und das war genau an dieser Handelsroute, wo es sehr günstig war, diese Handelsroute zwischen Nahem Osten und Europa. Und was bedeutet das, dass es eine römische Kolonie war? Römische Kolonie hatte den Vorteil, die mussten keine Steuern abdrücken an den örtlichen Gouverneur von Thessalien. Das ist wie wenn ihr jetzt in Sindelfingen oder Böblingen, oder beide, egal, ich will jetzt nicht Streit auslösen hier, wenn ihr jetzt keine Steuern mehr abdrücken müsst ans Land Baden-Württemberg, das hätte schon Vorteil. Also ihr müsst dann nur noch an eure Kommune und an den Bund Steuern bezahlen. Das wäre doch mal was. Ne? Da würdet ihr auch diesen Status, ich weiß nicht, ob ihr jetzt, aber die Leute allgemein, würden sehr eifersüchtig diesen Sonderstatus bewachen, dass sie eine quasi bundesrepublikanische Kolonie wären. Und so war das damals. Die haben nur Steuern bezahlt nach Rom. Aber, ja und vielleicht ihre lokalen Sachen mussten sie auch bezahlen, ne? Sonst kommt ja keine Müllabfuhr. Na gut, die gab es damals noch nicht, aber sie mussten keine regionalen Steuern bezahlen. Ein Provinzgouverneur. Und man geht davon aus, dass damals ungefähr 40%, das war eine sehr hohe Zahl, 40% der Leute, die dort gewohnt haben, wirklich römische Bürger waren. Also denen bedeutete es auch eine Menge, dass sie römische Bürger waren. Und es war von der Gründung her quasi wie ein Miniatur-Rom. Ja? Antonius, Marcus Antonius wollte das quasi ein kleines Rom dort haben. Das ist das, warum es wichtig ist und warum es besonders ist. Eine andere Auswirkung davon, dass es eine römische Kolonie war, könnte sein, müssen ja vorsichtig sein mit Vermutungen, dass es nicht besonders judenfreundlich war. Juden waren nicht besonders willkommen dort. Ja, Kaiser Caligula hatte schon ein paar Jahre vorher mal Stress gemacht mit den Juden und auch gegen Stress dann bekommen, und zwar zurück in Judäa. Dort hat er die Juden geärgert und die haben zurückgeärgert und da gab es dann Zank und Streit und ja auch den einen oder anderen Toten. Und deswegen, die Juden mochten, beziehungsweise die Römer mochten die Juden nicht und die Juden die Römer sowieso nicht. Und in der römischen Kolonie, ja, da wollte man die Zahl der Juden möglichst auch niedrig halten, weil man verband das mit Ärger. Übrigens, wenn jemand zu irgendeinem Posten versetzt wurde nach Judäa oder Galiläa, das war nicht besonders eine Auszeichnung für die Römer. Weil das bedeutete meistens irgendwie Ärger, man muss sich mit irgendwelchen lokalen Konflikten rumschlagen. Das war normalerweise kein Spaß. Und deswegen waren die Römer nicht besonders gut zu sprechen auf die Leute aus dieser Kolonie. Also was machen die? Was macht unser Missionsteam in dieser römischen Kolonie? Stellen sie sich jetzt gleich auf den Marktplatz und predigen das Evangelium? Nein. Was wir lesen ist, wir hielten uns aber in dieser Stadt etliche Tage auf. Es ist stark zu vermuten, dass sie in dieser Zeit alles erkundet haben, was wichtig war für ihre Missionsarbeit. Bei wichtigen Entscheidungen, wie wir Dinge anfassen, was wir zuerst machen, ist es manchmal sehr weise, einfach nicht gleich loszustürzen, sondern erstmal zu überlegen und zu schauen und zu beten und zu schauen und zu beten und zu gucken. Vielleicht eine Pro- und Kontraliste machen. Weiß nicht, ob die das gemacht haben. Aber sich beraten. Wir können natürlich auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen und dann nur noch warten und beten und dann gar nichts mehr machen. So die Anglermethode, ne? Warten, bis eine Entscheidung vorbeischwimmt und anbeißt. Auch nicht gut. Aber es war ein geistliches Warten. Ein aktives Warten mit Gebet und Ausloten der Möglichkeiten. Und dabei haben sie wahrscheinlich auch das rausgefunden, was wir dann in Vers 13 lesen. Und am Sabbattag gingen wir vor die Stadt hinaus an den Fluss, wo man zu beten pflegte. Also in dieser mutmaßlich judenunfreundlichen römischen Kolonie war weit und breit keine Synagoge zu finden. Sonst wäre Paulus wohl schnurstracks dorthin gegangen. Er hätte sich rumgefragt im Ort, wo ist hier die Synagoge, wo ist die Synagoge, in irgendeiner Weise ist, und dann zack, da gehen wir hin und predigen. Gab es nicht. Die den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs anbeteten, hatten keine 10 Männer aufzubieten. Nach der jüdischen Überlieferung, die damals beachtet wurde, brauchte es immer 10 Männer, die auch gleichzeitig Familienoberhäupter waren, um eine Synagoge zu gründen. Man konnte nicht einfach, ach komm, wir 5 machen einen Hauskreis und aus dem Hauskreis machen wir eine Synagoge. Das ging nach der Überlieferung nicht. Es gab diese jüdische Tradition, die Mischna, die das sagte, es braucht 10 Männer, die Familienhäupter sind und dann könnt ihr eine Synagoge machen. Also, wenn das nicht geht, ist ein Fluss gut. Ein Gewässer, wo man sich waschen kann für die rituellen Waschungen. Und zweitens, es sollte weit genug weg sein von allen möglichen Götzendiensten und wo irgendwelche Sachen geräuchert wurden, sonst was, wo man sich in die Quere kommt mit den Römern. Und die Römer verehrten ja auch den Kaiser, man wollte auch da nicht mit in den Konflikt kommen. Und die Römer hatten auch ein Interesse daran, die Juden außen vor zu halten. Also war ein Fluss außerhalb des Ortes das Beste, das Nächstbeste nach einer Synagoge. Und da gehen sie hin. Und was finden sie dort? Frauen. Ach du liebe Zeit. Keine Männer. Was machen wir jetzt? Also, sie wussten ja schon, 10 Männer können es nicht sein. 10 Familienhäupter finden wir nicht. Aber jetzt finden sie nur betende Frauen. Und hier entscheidet sich, was Paulus vor allem ist. Ist er traditioneller Jude oder ist er Christ? Auch als Christ ist er noch Jude, aber nicht mehr den Traditionen treu. Ist er Pharisäer und Schüler Gamaliels oder Evangelist? Ist er ein antiker Chauvinist oder ist er Missionar? Was hat bei Paulus Vorfahrt? Es heißt weiter, und wir setzten uns und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Wir wissen nicht, was Paulus und seine Freunde erwartet haben, aber der Herr setzte ihnen eine ganze Reihe Frauen vor die Nase. Da hast du dein Missionsfeld. Ein Frauengebetskreis. Leute, Frauen, die schon den Götzendienst hinter sich gelassen haben, sie nicht mehr den Göttern, Zeus, Apollo und wie sie alle heißen, nicht mehr opfern und räuchern wollten. Das wollten sie alles nicht mehr. Sie wollten den wahren Gott anbeten, aber die von Jesus Christus noch nichts wissen. Zeitzeugen und dann Josephus sagen, dass es da eine ganze Reihe von Leuten, von Frauen vor allen Dingen, aus dem heidnischen Bereich gab, die das getan haben. Das war nicht so selten. Und hier kommen wir zum ersten entscheidenden Lehrstück über das Evangelium für heute. Und zwar, das Evangelium hat Priorität über alle Kultur und Tradition. Irgendeiner der großen Rabbis, Gamaliel, Akiba und wie sie alle heißen, von denen hätte sich keiner zu den Frauen hingesetzt. Aufgrund ihrer Tradition, aufgrund ihres Machismo quasi, Chauvinismus. Es gab ein Gebet, dass Pharisäer beteten, oder ich weiß nicht, ob es nur die Pharisäer waren, aber es war üblich beim Eingang in die Synagoge, dass sie dafür gedankt haben, dass sie unter anderem nicht als Heide oder als Frau geschaffen worden sind. Da dankten sie Gott dafür. Für Paulus zählte das Evangelium. Das Evangelium hatte Vorfahrt vor der Tradition. Vor Chauvinismus, vor Machotum. Das Evangelium hatte bei ihm auch Vorfahrt vor allem anderen. Den Galater Christen schreibt er in Galater 3, in Versen 28 bis 29, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Vor Gott und im Evangelium sind wir alle gleich. Es gibt unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Positionen innerhalb der Gemeinde, unterschiedliche Funktionen, aber vor Gott als Sünder oder auch als Errettete, in Bezug auf das Heil, auf die Rettung, sind wir alle gleich. Und Paulus macht genau da eben keinen Unterschied mehr. Obwohl seine Tradition ihm sagen würde, ah, da musst du einen Unterschied machen. Du kannst dich doch nicht zu denen hinsetzen. Du kannst doch nicht mit denen auf Augenhöhe reden. Hallo? Wo kommen wir denn da hin? Genau dieses Stoppschild überfährt er. Das ist ihm völlig egal. Er macht da genau weiter, weil das Evangelium ihm sagt, dass er weitermachen soll. Er sagt nicht, okay, Thema Juden abgehakt, jetzt gehen wir zu den Heiden und evangelisieren da. Nein, er bleibt dort bei denen, die den wahren Gott verehren. Auch wenn es ein reiner Frauengebetskreis ist. Für uns ist das, wäre das selbstverständlich. Es gibt Gemeinden, zum Beispiel im Schwarzwald in der Gemeinde, die aus dem Frauengebetskreis entstanden ist. Aber für uns, für unsere Zeit ist es nichts Gewöhnliches. Damals war es was Gewöhnliches. Ja, aber wie ist es denn heute? Kennst du die Neigung, wie ich, dass du dir vielleicht gerne die Sünde aussuchen möchtest, mit denen du über den Glauben ins Gespräch kommen möchtest? Kennst du die Neigung im Herzen, dass du am liebsten, wenn neue Leute in die Gemeinde kommen, du hättest sie gerne von einer bestimmten Sorte? Also sie sollten gut riechen. Sie sollten, wenn Ausländer, dann bitte angepasst, integriert. Dann hätte ich meine Sünder in der Gemeinde gerne auch noch. Hetero wäre schon gut. Schwieriges Thema, ne? Was machen wir denn, wenn hier ein schwules Pärchen reinmarschiert? Hast du die Neigung, dir deine Lieblingssünder, die du gerne in die Gemeinde hättest, die du gerne im Reich Gottes hättest, dass du die dir gerne aussuchen würdest? Ich hätte sie gerne aber so, schon vorher, bevor sie überhaupt zum Glauben kommen. Ich kenne diese Neigung. Wir wissen nicht, ob Paulus es nicht lieber gehabt hätte, männliche jüdische Sünder vorzufinden, anstatt weibliche. Wir wissen es nicht. Aber wenn doch, so hat er um des Evangeliums und der Liebe Jesu Christi willen das ignoriert, das beiseite geschoben und mit den Verlorenen gesprochen, die einfach da waren. Lasst euch ermutigen, sprich mit den Sündern, die Gott dir vor die Nase setzt, in der Familie, im Umfeld, wo auch immer, wo du dich bewegst. Erste wichtige Anwendung, lass es niemals zu, dass deine Tradition, deine Neigung zu irgendwelchen Menschen oder auch Abneigung, deine politischen Überzeugungen oder was auch immer, dem Evangelium in den Weg kommt, dich daran hindert, dich blockiert, das Evangelium weiterzusagen. Unser Herr wurde so oft mit Zöllnern und stadtbekannten Sündern gesehen, dass er, Lukas 7, 31 bis 34, ein Freund der Zöllner und Sünder genannt wurde. Was ist dir wichtiger? Ist dir wichtiger, ein Jünger dieses Herrn, der so genannt wurde, zu sein oder deinen eigenen Präferenzen treu zu sein? Das Zweite, das wir lernen über das Evangelium, ist, dass das Evangelium zusammenwirkt mit dem Heiligen Geist. Da sitzen also der Apostel und seine Freunde und verkündigen den Frauen das Evangelium. Und unter ihnen ist Lydia. Lydia darf ich vorstellen. Lydia, Vers 14. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Nun, wer ist diese Lydia? Wir erfahren gleich eine ganze Menge an Informationen über sie. Zunächst mal, dass sie eine Purpurhändlerin war. Purpurstoff, das ist ja relativ weit bekannt, durfte im Römischen Reich nur von hohen Würdenträgern getragen werden. Für ein Gramm rein Purpurfarbstoff mussten sage und schreibe 10.000 Purpurschnecken aus dem Mittelmeer sterben. In einem aufwendigen Prozess hat man diesen Farbstoff dann extrahiert. Und der Farbstoff stank ziemlich widerlich. Noch heute bekommt man echtes Purpur, Naturpurpur. Es wird auch aus einer Wurzel gewonnen irgendwie. Umgerechnet circa, oder nee, nicht umgerechnet, man kann es auch in Deutschland bestellen anscheinend, 2000 Euro pro Gramm. Also das ist ein lohnendes Geschäft gewesen damals. Und die meisten Ausleger nehmen an, dass die Lydia eine freigelassene Sklavin war, die bei ihrem früheren Herrn als Angestellte weitergearbeitet hat und es so durch den Handel zu Wohlstand gebracht hatte. Also es war eine ganz gute Rechnung, die die Leute da gemacht haben manchmal. Sie hatten eine Sklavin oder einen Sklaven, der hat sich bewährt in seiner Arbeit und hat mal gesagt, komm, ich lasse dich frei, aber du machst dann die Handelsvertretung dort oder dort und du arbeitest weiter für mich, natürlich für gutes Geld. Sie könnte einer von der Sorte gewesen sein. Dann erfahren wir, dass er aus der Stadt Thyatira kam. Das ist in der Landschaft Lydien, auch in der heutigen Türkei. Na, sehen wir es irgendwo? Oh, ich sehe es gerade nicht. Ja, genau. Genau, da ist es. Nur, dass man es nicht sieht. Da steht nur Thyatira. Aber Lydien steht nicht da. Eine Landschaft in der heutigen Türkei. Und daher kam vermutlich auch ihr Name. Ihr Name war quasi ihr Markenlabel. Kaufe Purpur bei der Lydierin deines Vertrauens. Pizza kauft man beim Italiener. Ja? Auto beim Deutschen natürlich. Das kann man in Sindelfingen auch anders sagen. Ja, und Purpur kauft man beim Lydia oder bei der Lydierin. Und wir erfahren drei Sachen, die sie getan hat. Sie hörte zu. Wir können wohl annehmen, dass sie nicht die einzige unter den Frauen war, die das taten. Wenn ein Schüler von Rabbi Gamaliel, der Paulus war, ihnen die Ehre erwies, sich sogar zu ihnen zu setzen, auf Augenhöhe mit ihnen zu reden, über das Wort Gottes. Also welche gottesfürchtige Frau, welche Frau, die zum Beten extra aus der Stadt rausgeht, an Fluss, hört da nichts zu. Das Zweite, was wir erfahren, was sie getan hat, ist, dass sie eine gottesfürchtige Frau war. Und so, sonst wäre sie wohl tatsächlich, genau wie die anderen Frauen, nicht dorthin gekommen zum Beten. Der Begriff, den Lukas hier wendet, für gottesfürchtig, der war üblich für Griechen und Römer, die den Götzendienst hinter sich ließen und den Gott Israels anbeteten. Das allein rettete sie aber noch nicht. Genauso wenig, wie es die Pharisäer errettet hat oder alle anderen. Und das Dritte, hier kommt jetzt nun die entscheidende Komponente dazu, die die Veränderung bei Lydia, den Unterschied zu den anderen, zumindest einigen anderen Zuhörerinnen des Paulus ausmachte. Und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Gott tat ihr das Herz auf. Wozu? Was war die Wirkung? Sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Paulus hätte dort am Fluss stundenlang das Wort predigen können, wenn der Heilige Geist nicht mit Macht gewirkt hätte. Wenn Gott nicht das Herz der Lydia aufgetan hätte. Aber der Heilige Geist wirkt umgekehrt auch nicht ohne das Wort. Ohne das Wort vom Kreuz, ohne das Evangelium. Der Heilige Geist kommt zusammen mit dem Wort. Nicht getrennt. Ich habe vor ein paar Monaten mal, vor ein paar Wochen, ich weiß nicht mehr genau, eine alte Fernsehsendung gesehen vom christlichen, das war so eine Sendereihe, keine Ahnung wie das Ding hieß, von einem christlichen Fernsehsender. Und zwar war das ein Interview, da wurde jemand interviewt, der vorher zu einer Gemeinderichtung, oder man kann schon fast eine Sektierrichtung dazu sagen, eine hyperkalvinistische Gemeinderichtung, die nannte sich Primitive Hardshell Baptist, also Eigentlich haben sie sich nur Primitive Baptist genannt, aber weil sie so verhärtet in ihrer Position sind und so überzeugt, haben sie auch nichts dagegen, wenn man sie Hardshell nennt, also harte Muschel oder harte Kruste. So verkrustet sind die gewesen, in ihrer Auffassung. Und er hatte es geschafft, da rauszukommen und erzählte über das, was die Leute glaubten. Und ich fand das schon sehr interessant. Diese Leute senden keine Missionare aus, die das Evangelium verkündigen, weil sie glauben, dass der Heilige Geist ganz unabhängig vom Wort errettet. Dass der Heilige Geist also nicht zusammen mit dem Evangelium kommt, sondern dass der Heilige Geist das ganz alleine irgendwie macht. Sie sagen zum Beispiel, dass Gott schon bevor überhaupt das Evangelium nach Nordamerika kam, Gott schon von den Indianerstämmen einfach Leute bekehrt hat. Ohne Evangelium, ohne Jesus Christus oder von etwas von ihm zu wissen. Er hat sie einfach wiedergeboren und gerettet, einfach so. Ohne Evangelium. Und das ist Mystik. Der Glaube, dass der Geist Gottes außerhalb vom Wort Gottes ohne Evangeliumsverkündigung Menschen errettet. Mystik, dass Gott direkt in Verbindung tritt mit dem Menschen ohne das Evangelium, ohne das Wort vom Kreuz. Man nennt es auch Schwärmerei. Das ist Mystik. Der Glaube, dass der Geist Gottes außerhalb vom Wort gegeben wird und auch wirkt, am Menschenherzen Veränderung wirkt, Wiedergeburt wirkt. Mystik ist nicht, dass der Herr das Herz eines Menschen öffnet, damit sein Wort auf guten Boden fällt und die Frucht des Glaubens hervorbringt. Mystik und Schwärmerei ist es, Wort und Geist zu trennen. Ja, aber was ist mit Römer 1? Wir haben da vielleicht irgendwas im Hinterkopf, das klingelt und sagt, aber Römer 1 sagt doch was, dass jeder irgendwie Gott erkennen kann, oder? Ja, in Römer 1 lehrt Paulus, dass alle Völker, egal wo sie leben, aus der Schöpfung erkennen können, dass es einen Gott gibt. Dass sie die Schöpfung ansehen und sehen, oh, die Dinge sind alle geordnet. Das kann nicht Zufall sein. In Römer 1, in Versen 21 bis 23 heißt es, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Was finden Missionare vor, wenn sie zu einem Volk kommen, das noch nie vom Evangelium gehört hat? Finden sie dort schon gottesfürchtige Menschen vor oder finden sie dort Menschen vor, die vor Figuren oder irgendwas niederfallen, die Angst haben vor Geistern, die Geister verehren? Eher Letzteres. Sie brauchen das Evangelium. Und darum gehen wir in die Welt hinaus und bringen den Menschen das Evangelium. Das ist der Grund. Menschen ohne Evangelium gehen verloren. Sie müssen die Predigt des Evangeliums haben, um errettet zu werden. Auch jemand, der den einzig wahren Gott sogar anbetet, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Jesus Christus in seiner Erlösungstat noch nicht kennt, muss genau das gleiche Evangelium hören wie ja, ein Grieche, ein Römer, der vor seinem Kaiser oder der Statue vom Kaiser niederfällt und ihm räuchert. Oder jemand im Dschungel von Papua-Neuguinea, der den Geistern opfert. Das wird klar bezeugt in Römer 10, Versen 12 bis 14. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle. Hier spricht er schon von Gläubigen, die es vormals nicht waren. reicht für alle, die ihn anrufen, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Ja, da kommt das Evangelium ins Spiel. Wir müssen das Evangelium rauskriegen zu den Leuten. Ob das in Deutschland ist, Papua-Neuguinea, Indien, China, egal wo, überall. Aber es reicht auch nicht, das Evangelium zu teilen mit Menschen. Wir müssen auch beten, dass der Herr ihr Herz auftut, wie er es bei Lydia getan hat. Hoffe nicht, dass der Herr einfach so wirkt, indem du das Evangelium ihm gibst. Menschen sind nicht doof, die verstehen schon oftmals, was du willst, wenn du ihnen das Evangelium sagst. Aber es muss eine Herzensänderung geschehen. Sie müssen erkennen, dass das Evangelium, dass die Botschaft vom Kreuz nichts Abscheuliches, sondern etwas Liebliches ist, etwas Rettendes, etwas Wunderbares, dass sie herausrettet aus ihrer Verlorenheit. Und dafür lass uns beten, für unsere Verwandten, für unsere Familie, für unsere Kollegen, für unsere Freunde, dass der Herr ihnen das Herz auftut. Es wird dir nicht die Arbeit ersparen, den Leuten in deinem Umfeld von Jesus zu erzählen, aber ihnen von Jesus zu erzählen, erspart dir auch nicht die Arbeit, für sie zu beten. Dass ein Mensch sich öffnet, das schenkt Gott. Und darum hat es Sinn zu beten. Dein Gebet für dein Umfeld und das Evangelium sind die Mittel, die Gott verwendet, um zu erretten. Beides ist Teil des Planes Gottes. Beides wirkt miteinander. Gott benutzt beides. Das Dritte schließlich, das geglaubte Evangelium wirkt im Leben. Ich glaube, die Landkarte können wir jetzt ausschalten. Danke. Wir haben gesehen, dass Gott Lydia das Herz aufgetan hat und sie deshalb die Worte des Paulus beherzigt hat. Was geschieht aber, wenn das Herz eines Menschen geöffnet wird für das Evangelium? Was passiert dann? Wie wirkt sich das aus? In einer Vorausschau beschreibt der Prophet Hesekiel das. In Hesekiel 11, in Versen 19 bis 20. Ich aber will ihnen ein einiges Herz geben. Ja, ich will einen neuen Geist in ihr Innerstes legen und ich will das steinerne Herz aus ihrem Leib nehmen und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Rechtsordnungen bewahren und sie tun. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Wenn Menschen umkehren aus ihrer Verlorenheit, wenn sie sich bekehren von ganzem Herzen, wenn sie die Erlösung Jesu Christi annehmen, wie kann man es noch ausdrücken? Wenn sie die Wiedergeburt zu neuem Leben erfahren, wenn sie die schwere Last ihrer Sünde am Kreuz ablegen, dann ändert sich auch ihr Leben grundlegend. Wir dürfen nicht in der Bibel so eine Zweiteilung reinmachen, ja, der hat Jesus nur als Erlöser erkannt, aber noch nicht als Herrn. Das macht die Bibel nicht. Es gibt nur Heilige. Es gibt welche, die ein bisschen verbeulte Heilige sind oder etwas, die mehr hinken und andere, die etwas weniger hinken, aber hinken tun sie alle. Probleme haben sie alle, mit Sünde kämpfen sie alle, aber es gibt keine zwei Kategorien. Der eine verhält sich mehr geistlich in manchen Belangen, der andere etwas weniger, aber es muss sich trotzdem etwas ändern im Leben. Und zwar grundlegend. In einem einzigen Vers sehen wir zwei Dinge, die im Leben der Lydia geschehen sind. In Vers 15. Als sie aber getauft worden war und auch ihr Haus, bat sie und sprach: Wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort. Und sie nötigte uns. als sie aber getauft war und ihr Haus. Es scheint so, dass sie tatsächlich an dem Ort, an dem Paulus mit ihr gesprochen hat, nicht unbedingt am selben Tag, aber an dem Ort, sich auch bekehrt. Der Herr hat ihr das Herz aufgetan. Wir wissen nicht, nach wie vielen Gesprächen, wie vielen Predigten. Und schließlich müssen auch alle ihre Hausangehörigen zum Glauben gekommen sein, denn ihr ganzes Haus lässt sich taufen. Und zwar direkt. Wir dürfen das nicht in großen Zeitabständen jetzt hier denken. Und das ist uns ziemlich fremd geworden in unserer Zeit, dass jemand bald nach seiner Bekehrung getauft wird. Irgendwie scheint es heutzutage so zu sein, dass man immer noch wieder eine Extra-Einladung braucht zur Taufe. In der Bibel wird das wie in einem gesehen, ein Punkt. Zum Beispiel Paulus, wenn er in Römer 6 von der Taufe spricht, meint er eigentlich die Bekehrung oder die Erneuerung. Und auch an anderen Stellen. Petrus, ich habe die Stelle jetzt nicht aufgeschrieben, ich weiß nicht, wo es genau steht, aber er spricht von der Taufe, wie wenn es die Bekehrung ist und umgekehrt. Das wird zusammengesehen. Die Leute, die haben da nicht erst mal ein paar Jahre verstreichen lassen. So wie wenn es noch irgendeine Art von innerem Klick oder Sondererkenntnis geben müsste. Oh, Taufe ist auch nochmal so ein wichtiger Schritt. Irgendwann so nach 5 Jahren oder sowas oder nach 3 Jahren. Sondern es ist denkbar einfach. Jemand kommt zum Glauben an Jesus Christus und er wird logischerweise getauft. Das eine folgt aufs andere. Wer wiedergeboren ist zu neuem Leben, der gehört unter Wasser. So einfach ist die Formel. Es ist so. Das ist das, was ich im Neuen Testament sehe. Aber ich habe einen Verdacht, warum manche in unseren Tagen, ich weiß nicht, ob das alle betrifft, aber vielleicht manche, die zwar bekennen, dass sie Christen und wiedergeboren sind, aber sich scheuen vor der Taufe. Es gibt eine Illustration dafür, ich muss ein paar Jahrhunderte zurückgehen, um die zu verwenden. Habt gehört von Karl dem Großen, dem Frankenkönig. Ja, haben wir in der Schule alle gelernt. Krönung, wann war die? Ja, wer hat es gesagt? Super. Genau, 800, genau. Also, ein paar Jahre schon her. So, der hatte immer Stress mit den Sachsen. Also, wir haben heute keinen Stress mehr mit Sachsen. Aber das waren auch andere. Die waren etwas geneigt, zu brandschatzen und zu plündern und sich daneben zu benehmen. Von Verträgen hielten sie auch nicht so viel, von wegen Friedensverträge und sowas. Sie sind immer über die Grenze gekommen nach Franken, haben da ein paar Dörfer überfallen oder ein paar Städte und sind dann wieder abgehauen mit dem, was sie dann so vorgefunden haben. Und das ist dem Karl im Großen, auch schon seinem Vorgänger, ziemlich auf den Zeiger gegangen. Und dann gab es die berühmten Sachsenkriege. Und die gingen recht lange. Und irgendwann hat der Karl der Große den Krieg gewonnen. Und er dachte sich, okay, wenn ich jetzt die einfach nur unter der Knute halte, überall Besatzungen, so fränkische Garnisonen, irgendwann werden die wieder unruhig werden und dann gibt es wieder neuen Stress. Also hat er sich gesagt, okay, das Einfachste ist, wir machen einfach aus den Christen. Wie wenn das so einfach geht. Ne? Und dann hat er gesagt, okay, wie wird man Christ? Klar, durch Taufe. Ja? Also damals gab es noch nicht die Besprengung, so wie heute in der Landeskirche. Damals gab es noch Untertauchen. Und dann mussten die sich quasi alle in der Reihe aufstellen, an den unterschiedlichen Orten, wo sie halt gewohnt haben. Und sie hatten die Alternative, entweder lässt du dich taufen oder das Schwert, ja? Einen Kopf kürzer. Naja, und bei der Taufe wurden dann die Sachsen gefragt, sagst du dem Teufel in allem Teufelswerk ab und Dona und Wotan und Sachsnot und allen diesen Unholden, die ihre Genossen sind? Glaubst du an Gott, den allmächtigen Vater und an Christus, Gottes Sohn und an den Heiligen Geist? Wenn der heidnische Sachse dazu sein Ja gab, dann wurde er unter Wasser untergetaucht und hoch kam ein christlicher Sachse. Oh Wunder! Also für die, die uns nicht kennen, wir bejahen diese Missionsmethoden nicht. Ja? Wir haben eine andere Vorstellung, wie Mission zu passieren hat. Wir halten es da eher so mit Paulus, mit Reden und Evangelium und so. Aber damals wurde das so gemacht. Man kann von diesen Leuten denken, was man will, aber es scheint so, dass einige dieser wilden Sachsen tatsächlich begriffen haben, dass in der Taufe sie all ihr kriegerisches, wildes Wesen in den Tod geben sollten. Das sollte unter Wasser bleiben. Und rauskommen sollte ein friedlicher Sachse, ein christlicher. Und so haben einige, nur für den Fall der Fälle, beim Untertauchen ihre Schwerthand rausgehalten aus dem Wasser. Die sollte nicht mit drunter. Weil die könnten sie vielleicht nochmal brauchen. Für eventuelle spätere Fälle. Kann es sein, dass du, der du bekennst, an Jesus Christus zu glauben, dich deswegen vielleicht nicht taufen lassen willst, weil du dein altes Leben noch zu sehr liebst? Was würdest du im übertragenen Sinne aus dem Wasser raushalten? Vielleicht die CD-ROM oder DVD-ROM mit GTA? Oder vielleicht das Smartphone mit der Tinder-App? Vielleicht irgendein Genussmittel, an dem du so sehr hängst und du weißt, ach, ich muss das aufgeben. Wenn ich mein Leben Jesus Christus wirklich ausliefere, dann muss das dran glauben. Was auch immer es ist, dass du aus dem Wasser im Bilde gesprochen raushalten würdest, dann nimm bitte nicht länger an, dass du wiedergeboren bist, weil bekehr dich erst zu Jesus Christus und unterwirf dich seiner Herrschaft. Der Jesus Christus als Herrn anerkennt, das ist ein Kind Gottes, die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Ich sage nicht, dass Sünde nicht auch Fuß fassen kann im Leben eines Christen, auch lebensbeherrschende Sünde. Aber wenn von vornherein du Jesus Christus nicht wirklich nachfolgen willst, wegen dem, dann kehr erst zu Jesus Christus um. Tu das und dann lass dich taufen, bitteschön. Die zweite Wirkung, die wir feststellen können, ist das, was sie zu Paulus und seinen Leuten sagt. Wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort. Und sie nötigte uns. Gott hat ihr Herz geöffnet. Darum öffnet sie jetzt ihr Haus. Es muss nicht bei allen Sündern, die zu Jesus Christus umkehren, genauso sein wie da. Von wegen, jetzt werden aus vorher vielleicht womöglich nicht gastfreundlichen Leuten gastfreundlicher. Wir wissen auch nicht, wie sie vorher war. Aber sie will auf einmal dem Evangelium eine Basis geben. Von hier aus sollen die Leute in Philippi rumgehen und andere evangelisieren. Wir erkennen eine Wirkung. Und so ist es doch im Leben eines Menschen, der zum Glauben kommt, es muss eine Veränderung da sein. Ein Zeichen der Gnade im Lebenswandel. Wenn jemand von seinem Leben fern von Gott durchdringt zu einem Leben unter der Herrschaft Christi. Und wir dürfen uns da als christliche Eltern nicht selbst betrügen, wenn unsere Kinder nur bekennen, dass sie gläubig sind, aufgrund irgendeines Gebetes, das sie vielleicht als Kind mal gesprochen haben. Das kann echt sein, das kann auch was Nachgesagtes sein, das kann was auch immer sein. Viele kommen so zum Glauben, dass sie als Kinder sich bekehren und vielleicht sich auch gar nicht mehr an das Datum erinnern und alles. Aber es müssen Zeichen der Gnade da sein, eine Erkenntnis der Sünde. Es muss da sein, dass wirklich eine Gottseligkeit da ist, ein Suchen nach dem Willen Gottes. Lydia hatte klare Anzeichen und sie legt diese Anzeichen der Gnade quasi den Aposteln auch vor. Wenn ihr denkt, dass ich wirklich gläubig geworden bin, dann kommt zu mir. Dann wohnt bei mir. Wenn der Heilige Geist in das Leben eines Menschen kommt, dann bewegt sich was, das man sehen kann. In aller Unvollkommenheit, aber ein Leben ist neu gemacht worden. Und ein Evangelium, das das nicht fordert, dass man unter die Herrschaft Gottes kommt. Und das nicht mit dem Heiligen Geist zusammen bewirkt, dass es auch so wirklich passiert. Das ist nicht das Evangelium, das wir im Neuen Testament finden. Ja, das waren die drei Punkte. Also lasst uns dem Evangelium die höchste Priorität einräumen, vor allen Traditionen, Neigungen, Abneigungen, politischen Einstellungen. Dann lasst uns darauf vertrauen, dass Gott das Evangelium benutzt, mit seinem Heiligen Geist zusammen und Menschen das Herz öffnet. Lasst uns dafür beten. Und zuletzt lasst uns im Glauben erwarten, dass das Evangelium in der Gnade auch die Früchte hervorbringt. Früchte der Gnade und das Leben von Menschen grundlegend verändert. Lasst uns noch kurz zum Abschluss beten.